Machst du mal 10 Würstchen mit ordentlich Senf? Danke.
So, neue Folge von den Stadionwürsten nach einer Woche Pause, in der Länderspielpause war und einer nicht gewollten Pause, nämlich der Woche vorher von Spieltag Nummer 3. Da hat uns leider die Technik ein bisschen im Stich gelassen und die Folge, die wir hochgeladen haben, wurde gar nicht hochgeladen, sondern ist irgendwo im Äther verschwunden. Das heißt, theoretisch gibt es sie und vielleicht wird sie auch mal als Sonderfolge herausgegeben, aber effektiv ist sie leider nie erschienen. Das heißt, wir müssen da leider uns entschuldigen. Die ist leider nicht rausgekommen. Spieltag Nummer 3 gibt es leider nur auf unseren Endgeräten gespeichert und vielleicht irgendwann mal als Sonderfolge. Ja, aber Spieltag Nummer 4, den werden wir jetzt einmal ausführlich behandeln. Und wir sind einmal der Philipp.
Hallo, Abend.
Und der Patrick.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, dann starten wir doch direkt eigentlich gleich mal mit dem wahrscheinlich für alle am schönsten anzusehenden Spiel, wenn man es denn gesehen hat, nämlich Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und da weiß ich nicht, jeder hier hat jede Minute davon verfolgt. Ich habe es zufälligerweise nämlich ganz gesehen und war tatsächlich hin und weg von diesem Spiel. Deswegen werde ich auch eigentlich direkt mal starten. Es war wie immer, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, kann da viel passieren und es ist auch sehr viel passiert. Und es war von vorne bis hinten ein wirklich richtig, richtig gut anzusehendes Spiel. Und ja, war, kann man ruhig sagen, Werbung für die Bundesliga. Und mit beiden Mannschaften ist, ja, wenn man es jetzt sagt, dann beschwört man es vielleicht darauf, ist wieder zu rechnen in diesem Jahr. Ganz klar, super Spiel von wieder mal Haaland. Und auf Leverkusener Seite, finde ich, ist der Wirtz, der seine hervorragende Woche krönt mit dem Einsatz in der Nationalelf und jetzt dem ersten Tor im wichtigen Spiel gegen Dortmund. Wirklich richtig starkes Spiel gemacht, der Wirtz. Und ja, Haaland, muss man nichts anderes sagen. Wieder mal absolute Willensleistung und dann dieser Elfmeter, den er sich dann selber noch genommen hat. Da ja, kann man auch sehen, welchen Stellenwert er inzwischen auch da bei Dortmund hat. Das ist jetzt nicht mehr ganz klar, dass Reus alles macht, denn auch das war ja was Haaland letztes Jahr noch nicht gemacht hat. Dieses Jahr schießt er oder lässt sich die Elfmeter auch nicht nehmen und ja, über die unfassbare Quote von ihm hat man ja schon genug gehört. Klasse Spiel, auf jeden Fall war richtig schön anzusehen. Ja, war auf jeden Fall Werbung für die Bundesliga. Wenn die das mal gegen die Bayern zeigen, dann könnte es vielleicht auch spannend werden. Habt ihr was gesehen?
Ich habe ein bisschen was gesehen. Ich muss sagen, dass also ein richtig, richtig geiles Tor von Brandt. Von dem kam zwar nicht so viel, aber das Tor war ja überragend, wie er sich den nochmal, ich weiß nicht, ob es gewollt war oder nur Zufall, aber er hat ihn sich den schon mit dem rechten Fuß nochmal so in den Lauf gelegt und dann knallt er das unter die Hütte. War ein super Spiel, zumindest in der Zusammenfassung. Ich habe es leider nicht live gesehen. Hin und her. Und bei Leverkusen muss ich auch sagen, bei denen habe ich das Gefühl, die haben auch richtig Druck nach vorne. Die wollen unbedingt offensiven, attraktiven Fußball spielen. Fand ich sehr, sehr schön anzuschauen. Ja, und dann natürlich die strittige Szene der Elfmeter. Weiß nicht, wie ihr den gesehen habt, ob ihr den in der Zusammenfassung gesehen habt. Ich hätte ihn nicht gegeben, glaube ich zumindest. Patrick?
Ich bin leider raus. Ich habe tatsächlich nichts von dem Spiel gesehen und hasse mich dafür, weil es ja anscheinend wirklich hin und her ging und ein super Spiel war, aber da muss jetzt Marco leider übernehmen.
Gut, jetzt müssen alle mit meiner Expertise in Sachen Elfmeter leben. Ich bin da aber auch, glaube ich, deiner Meinung. Das ist wie immer dieses Wiederholungsdilemma. Wenn man es in der Wiederholung sieht, dann wird es immer ein bisschen schlimmer, als es im Spiel war, glaube ich. Jetzt kommen jetzt auch schon wieder hier, ich muss auch schon wieder ins Phrasenschwein schmeißen. Wenn man selbst mal Fußball gespielt hat, dann weiß man, wie sowas passieren kann und dass es auch wahrscheinlich keine Absicht ist. Denn, also um das mal kurz zu sagen, wer es jetzt nicht gesehen hat, das ist ja wirklich die Szene, wo Kosunu Reus quasi ins Gesicht schlägt, was jetzt in der Wiederholung halt auch wirklich so gesehen werden kann, was aber im Spielverlauf einfach nur die Tatsache war, dass der Arm zum Mann geht und dann die Hand so ein bisschen wegschleudert, so Richtung Gesicht, was natürlich in der Bewegung vielleicht passieren kann. Also ich hätte jetzt gesagt, das passiert häufiger auf dem Platz und wäre jetzt auch kein Elfmeter für mich gewesen. Also ich bin da ganz bei dir, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das war für mich jetzt kein Elfmeter.
Naja, er möchte den Körper reinstellen und so ein bisschen den Arm als Unterstützung mit reinbringen, aber ja, ich weiß nicht. Das reicht mir nicht. Es war kein Schlag oder kein Ellbogen. Es sah wirklich unglücklich aus. Natürlich hat Reus auch noch geblutet. Also ich meine, getroffen hat er ihn auf jeden Fall. Allerdings mit der Außenhand, ich weiß es nicht. Es ist schwer zu bewerten, aber ich hätte ihn nicht gegeben.
Ja, also ich glaube, da ist auch zu der Szene auch wirklich, also ich glaube, da werden wir auch genug Leute finden, die das genau andersrum sehen. Ich glaube, die meisten, die Fußball gespielt haben, werden das wahrscheinlich eh nicht sehen, dass sowas ja, passiert. Also das war keine böse Absicht und kann mal so passieren, denke ich. Da muss man jetzt auch nicht direkt einen Elfmeter geben an der Stelle. Ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel. Gut, dass du es nicht gesehen hast, Patrick. Das hätte auch deinen Fußballverstand für diese Woche auch etwas überfordert, vermutlich. Vielleicht finden wir nachher nochmal die Möglichkeit, jetzt da es grundsätzlich ja fast nur noch Zweitliga-Podcasts hier sind, nochmal kurz über den glorreichen SV Werder Bremen zu sprechen. Aber vom Bundesligaspieltag wollten wir, und das haben wir jetzt über Vorgespräch auch tatsächlich nochmal einmal gesprochen, wollten mal zwei Mannschaften rausnehmen, beziehungsweise mal eine Mannschaft rausnehmen, nämlich, das haben wir letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht, aber auch dieses Jahr machen sie da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich der FSV aus Mainz, der macht da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, wie gesagt, und hat jetzt schon aus 4 Spielen 9 Punkte. Sieht immer alles ganz ordentlich aus von Mainz, oder?
Ja, ich hake da jetzt einfach mal ein, auch wenn ich das Spiel jetzt am Samstag gegen Hoffenheim nicht verfolgen konnte, aber sie machen so ein bisschen da auf, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und zwar hinten super defensiv. Wir haben erst 2 Gegentore kassiert. Die haben sie beide im Spiel in Bochum kassiert. Gut, beim Aufsteiger vielleicht, beim ersten Heimspiel des Aufsteigers dann auch nochmal eine etwas andere Atmosphäre. Aber ansonsten 3-0 gespielt und da unter anderem gegen Leipzig und Hoffenheim, die ja durchaus offensive Qualitäten haben. Und das ist schon irgendwie ein auffälliges Grundgerüst in Mainz. Also die defensive Stabilität ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man jetzt sieht, nach 4 Spieltagen mit 9 Punkten, also von der letztjährigen Hinrunde, wo es ja ganz düster aussah, ist man inzwischen ganz weit entfernt. Ich meine, ich möchte da jetzt nicht anfangen, Mainz nach Europa zu sprechen, aber ja, ich sag mal, es ist minimalistisch. Man hat 6 Tore geschossen und 2 kassiert und hat aber in 4 Spielen 3 Siege geholt und das ist halt ziemlich beeindruckend und Bo Svensson macht da einen richtig guten Job. Und die Mannschaft ist punktuell gut verstärkt worden, gerade in der Abwehr, zum Beispiel Okoki macht dann einen ziemlich guten Job jetzt auch. Und auch trotz Abgänge, die man hatte, ja, ist man da irgendwie stark dabei. Ingwarzen von Union geholt, auch ein guter Spieler, der jetzt, glaube ich, auch das erste Mal jetzt auch dann gespielt hat am Wochenende. Und Chor hat man fest verpflichtet nach der Rückrunde letztes Jahr, der hat ja auch ganz gut gespielt. Also ja, man arbeitet in Mainz ruhig. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Mainz, dass man da eben auch ein bisschen mehr Ruhe eben hat, trotz Karnevalverein, aber Karneval kommt ja erst noch. Also von daher, nee, gefällt mir gut, wie da gearbeitet wird und mal weit aus dem Fenster gelehnt, glaube ich nicht, dass Mainz mit dem Abstieg dieses Jahr irgendwas zu tun haben wird, denn das wirkt doch ziemlich stabil.
Das unterstreiche ich. Für mich wirken die sehr gefestigt und genau wie du es gesagt hast, punktuell verstärkt. Allerdings kennt sich das Team jetzt auch schon. Allein schon die Abwehrkette, ich glaube, die spielen schon 2, 3 Jährchen miteinander. Und dann hat man immer gescheit sich verstärkt. Lukuki und Widmer und auch der Barrero, der im letzten Jahr schon gespielt hat, der ist ja jetzt auch da scheinbar fest integriert. Sehr, sehr gut. Ich glaube, dass die einfach von der Anlage her, wen haben sie noch geholt? Lee? Hatten die nicht noch jemanden, den ich gerade vergesse? Ingwarzen hast du gerade erwähnt. Jedenfalls ist die Mannschaft, glaube ich, im großen Teil zusammengewachsen und spielen schon länger jetzt miteinander. Ich glaube auch, dass zum Beispiel im Vergleich zur alten Dame aus Berlin, da sind mir zu viele Wechsel drin. Ich glaube schon, dass Mainz dieses Jahr auch nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben wird. Eher Mittelfeld, vielleicht auch unteres Mittelfeld, aber ich glaube, die werden da nicht in Abstiegssorgen kommen.
Nee, das würde ich jetzt auch unterstreichen. Und was Mainz für mich wirklich zeigt, ist, dass dieser komplette Kahlschlag in der Führungsetage ja offensichtlich die richtige Entscheidung komplett die richtige Entscheidung war und dass da alle irgendwie sich hinten anstellen und Mainz jetzt ja doch ganz anders ist als das, was vorher der Fall war, nämlich ein ordentlicher Bundesliga ist. Und ja, finde ich mal erwähnenswert, dass Mainz da wirklich sehr, sehr gute Arbeit macht und offensichtlich auch weitermacht. Ja, genug der Lob.
Ja. Warte, ich würde sagen, der Schalker Weg nur früher eingeschlagen.
Ja, ich würde sagen, vielleicht auch umgedreht. Aber man weiß es nicht. Rechtzeitig die Ausfahrt noch genommen. Man weiß es nicht.
Eher das.
Gut, dann schauen wir doch mal weiter. Eine andere Mannschaft, die sich hier so ein bisschen frei spielt, natürlich nach vier Spieltagen alles noch ein bisschen unter Vorsicht zu genießen, aber auch Köln hat gegen Freiburg, die ja nun auch im Moment auch noch ungeschlagen sind, glaube ich, auch ein 1:1 auswärts ergattern können und Köln auch erstmal relativ im sicheren Fahrwasser. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber natürlich ich fand natürlich den Trainer schon vorher ganz interessant. Ich hätte mir den natürlich auch gerne beim HSV gewünscht, aber ich muss gestehen, dass ich dem nicht zugetraut habe, so schnell in Köln anzukommen, aber Köln-Spiele kann man gucken. Also, die sehen ordentlich aus, die machen Spaß und Köln macht das, was auch Paderborn schon vorher gemacht hat, die spielen tatsächlich wirklich ordentlichen, schönen Fußball. Und ich muss sagen, das kann man sich sehr, sehr, sehr gut angucken im Vergleich zu den letzten Jahren, wo doch Köln eher ja, für Rumpelfußball stand, unter anderem wegen einem Ex-HSV-Trainer, nämlich Gisdol. Aber das ist eine andere Geschichte. Finde ich, dass Köln sehr, sehr gut sich verstärkt hat, sehr, sehr gut spielt. Und sie haben da einen gewissen Anthony Modest, heißt der, glaube ich, entdeckt. Ah, der scheint ganz ordentlich zu sein. Ja, Lipp, was hältst du denn von Köln?
Das ist ein Neuzugang, oder? Modest hat er da schon mal. Ja, auch relativ eingespielt und auch punktuell verstärkt, oder? Mit Uth, der dort scheinbar funktioniert. Dann dem neuen Ljubicic, oder wie er heißt? Ljubicic. Und vor allen Dingen trifft auf einmal Modest wieder. Irgendwie funktioniert's. Baumgart hat ihn scheinbar wieder sehr motiviert. Ein bisschen enttäuschend für mich ist Anderson. Auf den hat man, glaube ich, große Stücke gehalten und so richtig funktioniert's halt doch nicht. Und ich finde auch das, was nachkommt, Schaub finde ich sehr interessant. Ostrak weiß ich jetzt nicht, aber auch Duda, von dem ich ja immer schon sehr viel halte. Und auch Skihiri, der scheint ja nun nicht mehr zu gehen, vielleicht im Winter. Weiß ich nicht. Die Mischung scheint zu stimmen und vor allen Dingen, glaube ich, viel wichtiger ist, dass die Stimmung stimmt. Also ich glaube, dass der Trainer da mehr als nur großen Einfluss hat. Und Steffen Baumgart, der kann motivieren mit seiner Spezialkappe, die auf dem Kopf. Das zieht er jetzt auch durch. Zieht er das die ganze Saison durch mit der Kappe? Mal so eine Frage am Rande.
Glücksbringerkappe muss durchgezogen werden, auf jeden Fall.
Glücksbringerkappe. Ja. Nee, ich glaube, sehe ich ähnlich wie meins. Ich weiß nur nicht, wen ich unten einordnen soll. Also Greuther Fürth ganz sicher. Und ich hoffe, dass es die Hertha nicht ganz so schwer hat. Aber ich schätze mal, Fürth, Augsburg, Bielefeld wird in diesem Jahr schon eine heikle Nummer. Und ich sehe auch Stuttgart noch nicht so stark. Ich glaube, die werden dieses Jahr auch Probleme kriegen. Ich hoffe, dass die Hertha sich befreien kann und dann nächste Verein, welcher so ein bisschen schwächelt, ist natürlich Frankfurt, ne? Und noch nicht einen Sieg, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, Köln und Mainz könnten in diesem Jahr extrem profitieren. Vielleicht von der Schwäche der anderen.
Zu Frankfurt machen wir mal einen Brennpunkt, wenn Marco nicht dabei ist. Das wird sonst zu positiv insgesamt, würde ich sagen. ja, Köln, ich muss bei Baumgart nochmal einhaken. Ich habe tatsächlich vor der Saison gedacht, dass das überhaupt nicht gut gehen wird mit dem in Köln. Ich weiß auch nicht, es hat meiner Meinung nach erstmal auf den ersten Blick einfach nicht gepasst. Bin auch nicht so hoch bei Baumgart wie vielleicht viele andere. Klar, Motivator ist er. Er kann an der Seitenlinie da abgehen und 90 Minuten Volldampf mitgeben. Das macht er, glaube ich, auch richtig gut. Ja, taktisch muss er mich noch ein bisschen überzeugen. Jetzt die ersten Ergebnisse waren auf jeden Fall ordentlich. Das hätte ich den Kölner nicht zugetraut. Man muss natürlich auch sagen, also 2 Siege haben sie geholt gegen Hertha und Bochum. Zu Hause jeweils. Das ist, wenn man in der Liga drin bleiben möchte, das wird jetzt die Hertha-Fans vielleicht hart treffen, aber dann sollte man diese Spiele schon zu Hause gewinnen. In München haben sie ja tatsächlich sehr gut ausgesehen, als sie nur 3-2 verloren haben. Das war überraschend stark. Und jetzt in Freiburg ein 1-1, denke ich, auch in Ordnung. Ja, die Mischung macht es und dass ein Modest jetzt auf einmal wieder trifft, der irgendwie gefühlt jahrelang so durchgeschleppt wurde und immer mal wieder ein paar Minuten bekommen hat, aber da ging ja gar nichts im letzten Jahr. Und jetzt braucht man einen Anderson eben im Endeffekt nicht mehr, weil man einen Modest hat, der jetzt wieder trifft ohne Ende. Dazu einen Kainz, der jetzt irgendwie auch seine Torgefahr auf einmal wiedergefunden hat. Das kennen wir aus dem grün-weißen Trikot auch ganz anders. Aber ich bin gespannt. Ich würde die Kölner jetzt noch nicht so weit hoch loben, dass ich sage, das wird eine ganz ruhige Saison. Die nächsten Spiele sind Leipzig und Frankfurt. Da muss man erstmal gucken, ob da was zu holen ist. Aber ja, der Start ist auf jeden Fall positiver, als ich gedacht hätte. Sodass man schon sagen muss, die Kölner haben zumindest eine ganz gute Chance, eben nicht mit unten reinzurutschen. Und von daher, schauen wir mal. Ich bin ja auf jeden Fall Köln-Sympathisant, war schon ein paar Mal im Stadion. Die Vereinshymne ist der Oberknaller. Also von daher darf der FC uns gerne erhalten bleiben in der Bundesliga. Schönes Stadion, super Fans und von daher drücke ich dem FC da alle Daumen. Aber mal gucken, wie gesagt, ich glaube, da ist es dann doch noch relativ früh, da jetzt schon alles in ruhige Fahrwasser zu geleiten.
Ja, du hast was gesagt, das sehe ich, habe ich am Anfang der Saison auch tatsächlich so gesehen. Und ich glaube, da muss man dem Baumgart langsam mal ein bisschen Abbitte leisten, nämlich das Taktische. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass man in der Bundesliga nicht mehr nur über Motivation kommen kann und über ich bin fitter als der Rest. Das geht nicht mehr. Aber ich glaube, und das ist ja auch kein kein Geheimnis, wie er spielen will. Ich glaube, dass er taktisch ein bisschen mehr drauf hat, als man ihm zugestehen möchte, weil man sich auch so ein bisschen von seiner Art, glaube ich, blenden lässt, dass er sich da halt draußen wie so ein HB-Männchen immer die ganze Zeit auf und runter und rauf und runter und schreit und am liebsten würde die Ärmel hochkrempeln oder am liebsten noch den Rasen umdrehen und selber mitspielen. Ich glaube, da lässt man sich manchmal ein bisschen sehr blenden. Davon, dass er, glaube ich, schon so ein bisschen auch offensichtlich so sein Konzept entwickelt hat, dieses Offensive, dieses drauf, 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 ist ja dann wirklich eine sehr krasse Form, die so nicht viele Vereine spielen. Hätte ich ihm am Anfang auch nicht zugetraut. Ich glaube, da muss man so ein bisschen Abbitte leisten. Aber ich sehe das ganz ähnlich wie du. Die sind natürlich lange noch nicht raus. Und spannend wird die Rückrunde, wenn dieses System Baumgart dann unter in Köln dann auch bei dem letzten Trainer angekommen ist und dann er sich einen Plan B überlegen muss. Dann wird es nämlich ein bisschen schwieriger. Auch das hat man letztes Jahr ja bei Paderborn so ein bisschen gesehen, die ja auch erst in der Rückrunde so richtig abgeschmiert, vorletztes Jahr war das, ne? Vorletztes Jahr. Bei Paderborn auch so erst richtig runtergegangen sind. Ansonsten wollte ich dem Baumgart mal ein bisschen taktisches Verständnis zusprechen. So, dann würde ich sagen, haben wir noch ein schönes Spiel, das ihr besprechen wollt. Ansonsten würde ich nämlich das vermeintliche Topspiel des Tages, nämlich die RB aus Leipzig gegen Bayern München, nochmal ganz kurz streifen. Hat das jemand von euch gesehen?
Ja, die zweite Halbzeit konnte ich dann Samstagabend verfolgen tatsächlich. Und der war ja dann aber auch relativ schnell klar, in welche Richtung es geht. Mit den frühen Toren von Musiala und Sané in der zweiten Halbzeit und dann dem 3-0. Da war dann eigentlich so ein bisschen die Luft raus, auch wenn Leimers Kacher, also wirklich was für ein Strahl, es nochmal ganz kurz spannend gemacht hat. Silva hatte ja dann sogar noch das 3-2, das vermeintliche 3-2 gemacht, was dann aber wegen Abseits zu Recht nicht anerkannt wurde. Dann wäre es vielleicht nochmal spannend geworden, da wären, glaube ich, noch gute 10 Minuten zu spielen und hätte Silva dann endlich mal ein Türchen bekommen. Wobei eins, glaube ich, per Elfmeter hat er ja auch schon gemacht, aber dann wäre es vielleicht auch nochmal spannend geworden, die letzten 10 Minuten dann raus, aber so war es dann am Ende vielleicht ein krasses Ergebnis mit 4-1, wahrscheinlich dann doch mindestens ein, vielleicht zwei Tore sogar zu hoch, weil Leipzig nicht so schlecht gespielt hat, wie es das jetzt beim puren Ergebnis von 4-1 aussieht. Aber ja, die Bayern haben es dann im Grunde ja nach dem 3-0 auch locker runterspielen können. Und wen ich dann nochmal hervorheben möchte, ist Musiala, den wir ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen haben. Wahnsinn. Ist reingekommen und hat sofort Anfang der zweiten Halbzeit das Tor gemacht und auch sonst super gespielt. Dann hat er noch eins vorbereitet. Also der Junge, da können wir uns so glücklich schätzen, dass wir den erstmal für die Nationalmannschaft gewonnen haben, dass er sich dafür in DFB entschieden hat und dass wir ihn jetzt auch regelmäßig in der Bundesliga sehen können, das macht schon echt Spaß. Vielleicht wieder ein bisschen schade, dass er schon wieder bei den Bayern sein muss. Aber gut, Spieler mit seiner Qualität, da gibt es dann in Deutschland halt auch nur 2-3 Vereine, wo so ein junger Mann dann hingehen kann. Und ich glaube, von ihm können wir uns eine ganze Menge erwarten. Und ich weiß noch, dass wir im letzten Jahr ja intensive Diskussionen darüber hatten, wer denn der beste Fußballer im Lande ist. Und da ja Musiala auch heiß diskutiert worden ist. Also er arbeitet stark dran, dass er in die Richtung geht. Und jetzt wurde ja schon in Thomas Müller gefragt, ob er sich denn jetzt schon langsam Sorgen um seinen Stammplatz machen muss, wenn der Junge so weiterspielt. Hat er gewohnt flapsig geantwortet, in ein paar Jahren kann er ihn haben. Aber ich glaube, Müller ist heute oder gestern 32 geworden. Ja, mal gucken. Das ist dann schon ein Generationenduell. Und ja, Musiala sammelt ordentlich Punkte für sich. Also Hut ab und ja, hoffen wir mal, dass die Liga jetzt nicht langweilig wird, wenn die Bayern jetzt schon Leipzig wieder 4-1 wegknallen. Hoffentlich können da ein paar andere Vereine dann doch noch gut Schritt halten, würde ich sagen.
Ja, ich muss mich da eher entschuldigen. Ihr habt ihn ja letztes Jahr schon so stark gesehen. Da habe ich immer gesagt, er ist noch so jung. Jetzt hat er ein paar Spiele gemacht, mal schauen. Aber anscheinend hat er eine unfassbare Technik. Also sein Tor war ja nun auch wieder außergewöhnlich. Diese Flanke war so dermaßen scharf reingebracht und wie er sie kontrolliert und dann mit rechts kontrolliert, mit links abzieht, da muss ich meine Meinung scheinbar revidieren. Aber rückwirkend bei der WM-Folge hatte ich ja auch die Türkei weit vorne eingeschätzt. Also ich habe da auch öfter mal einen Aussetzer, aber das muss man mir verzeihen. Ich bin ja Schalke-Fan. War ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, es ging wirklich ein bisschen zu deutlich aus, weil Leipzig hat schon auch ganz gut mitgespielt, aber es fehlt einfach, ja, es fehlen so ein paar Dinge. Aber sie haben schon relativ probiert, offen zu halten. Und nach dem 1-3 habe ich gedacht, naja, wenn jetzt nochmal vielleicht auch ein glückliches Tor fällt, dann könnte Bayern vielleicht auch nochmal straucheln. Aber so diese Mannschaft ist so dermaßen gut besetzt. Also auch Davis hat wieder ein Spiel gemacht vom Allerfeinsten. Macht schon echt Spaß. War ein Rauf und Runter, vielleicht ein bisschen zu deutlich. Aber ich weiß nicht. Die Kräfteverhältnisse in dieser Saison, ich hoffe, dass... Ja, ich hoffe, kann ich auch nicht sagen als Schalker, aber Dortmund kann da vielleicht ein bisschen mithalten. Wir werden es sehen. Aber es war eigentlich ein sehr schönes Spiel. Auf technisch und vor allen Dingen auch sehr schnellem Niveau. Unheimlich gute Ballzirkulation. Sané war auch, finde ich, sehr, sehr gut. Ja. Es ist schwierig. Schwierig zu bewerten. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Bayern wieder irgendwann davonzieht, dass sie vielleicht nicht doch deutlich stärker geworden sind unter Nagelsmann. Ich weiß nicht. Jetzt hat Wolfsburg hat auch einen überragenden Start, aber habt ihr auch so das Gefühl, dass das wieder eine sehr eindeutige Sache wird dieses Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Da wollte ich jetzt nämlich auch tatsächlich nochmal hinaus drauf. Denn ja, es ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgegangen. Und ja, wenn man das Spiel so gesehen hat, dann haben die sich gewehrt, die Leipziger. Aber ich fand es eher ein bisschen, am Ende bin ich ein bisschen traurig zurückgeblieben von dem, weil ich dachte irgendwie, dass Bayern jetzt nicht in der Übergangsphase ist, aber dass sie es zumindest ein bisschen schwerer haben werden. Und ich fand jetzt, da war eigentlich so richtig, war da kein Zweifel dran, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. Das ist natürlich auch durch die Tore bedingt, aber hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass dann Leipzig zur Aufholjagd bläst, weil wenn dann irgendwie in der, weiß ich wie viel Minute, ein Yusuf Paulsen kommt, der sorgt jetzt auch nicht gerade dafür, dass die Bayern-Abwehr komplett zittert. Ich fand es wirklich tatsächlich ganz schön ernüchternd, wie wehrlos dann wirklich eine der Top-3-Mannschaften gegen die Bayern ist. Und ja, also lässt mich alles ein bisschen traurig zurück und ich glaube, das wird relativ schnell wieder gegessen sein. Die Bayern werden sich keine Blöße geben und ich glaube auch unter Nagelsmann, spätestens in der Rückrunde, haben die das System verstanden und dann wird es richtig eklig gegen Bayern.
Darf ich ganz kurz? Ich habe so das Gefühl, dass Leipzig die Power von der Bank dann fehlt. Die können jetzt nicht mehr nachlegen. Ne? Also Werner, Sabitzer weg und generell irgendwas, irgendwie fehlt ein bisschen was. Es wirkt nicht mehr so, ja, es wirkt nicht mehr so gereift wie die letzten Jahre, dass da auch mal was von der Bank kommen kann. Sörloth haben sie ja nun auch irgendwie völlig ausgemustert, was ich auch nicht so ganz verstehe, aber irgendwie hat man so den Eindruck, dass die erste Elf ist gut und sie haben dann auch immer ein paar Talente, aber so die richtigen Brecher, die sie nachlegen können, haben sie irgendwie nicht. Dann kommt halt, ja, wie du gesagt hast, Paulsen. Aber findet ihr es auch, dass die Bank dann irgendwie, irgendwas fehlt zu den letzten Jahren? Man hat nicht das Gefühl, dass der reinkommt, 1:1 die Position ersetzen kann oder auch Gefahr ausstrahlt wie die Jahre zuvor, finde ich.
Naja, ich sag mal, man hat halt im Vergleich zu einem Werner, den sie halt vorher hatten, ganz andere Stürmertypen geholt. Und dann das System ja gar nicht mehr so spielen können. Weil ich finde zum Beispiel gerade im Mittelfeld sind sie immer noch sehr gut besetzt, auch wenn Sabitzer inzwischen weg ist. Aber da ist jetzt auch ein Forsberg eingewechselt worden noch, ein Haidara. Das sind jetzt schon Spieler, die sehr, sehr gutes Bundesliga-Niveau haben. Hinten in der Abwehr muss ich das noch so ein bisschen finden, habe ich das Gefühl. Das ist noch nicht ganz so sattelfest. Das war ja auch immer eine der großen Stärken von Leipzig, immer, dass sie sehr wenig Gegentore kassiert haben. Orban Simakan ist noch nicht so sicher wie Orban und Upamecano oder Konaté. Ich glaube, die brauchen dann noch ein bisschen Zeit. Und ja, deswegen, klar, man hat da ein bisschen Qualitätsverlust auf jeden Fall gehabt, hat aber auch ein bisschen was nachgeholt. Also insgesamt muss ich sagen, ist die Leipziger Mannschaft immer noch gut genug, um da vorne mitzuhalten. Aber natürlich wird es dann vielleicht nicht bei Spieler 12, 13, 14 schon ein bisschen schwieriger. Aber ja, also die ersten 18, die Bayern hat, die hat Leipzig dann irgendwann natürlich nicht mehr, ne? Also da wird es dann schon irgendwann ein bisschen dünner. Und genau, trotzdem ist es jetzt halt ja schade, dass es so deutlich war. Und mal gucken. Also vielleicht auch einfach das Jesse Marsch-System noch nicht so drin. Silva zündet noch gar nicht, wenn der irgendwann vielleicht dann mal den Torriecher auch in Leipzig gefunden hat und er dann doch noch 20 Tore die Saison schießt, sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Aber insgesamt haben sie halt auf, glaube ich, vielen wichtigen Positionen Leute verloren in der Zentrale, also in der Innenverteidigung, im zentralen Mittelfeld. Und der Trainer ist weg. Das verkraftet man wahrscheinlich dann auch nicht so super schnell. Das ist ja bei den Bayern ein bisschen anders. Die haben halt einen neuen Trainer und ein, zwei neue Spieler, aber da ist ja die Achse im Endeffekt da. Also Upamecano in der Innenverteidigung ist jetzt der Einzige, der jetzt da dauerhaft stammmäßig neu drin spielt. Und der kennt den Trainer immerhin schon. Also von daher schon nochmal eine ganz andere Situation.
Ich finde zum Beispiel, dass die Abwehr immer noch extrem gut besetzt ist und vor allen Dingen, dass sie schon einen relativ sicheren Eindruck machen. Für mich, ich habe so das Gefühl, dass zum Beispiel Adams oder Haidara extrem profitiert haben auch von dem, was Sabitzer da gemacht hat. Ich weiß nicht. Und vorne im Sturm, wenn Silva nicht, ich will nicht sagen, er funktioniert nicht, aber du hast dahinter kaum noch einen. Du hast nur Brobbery und Paulsen. Und die haben ja bis jetzt auch noch nicht. Erstens ist Brobbey oder wie er heißt, Brian Brobbey. Der ist, glaube ich, auch erst 20 Jahre oder 19 oder so. Und du hast da kaum Alternativen. Da musst du wieder irgendeinen Olmo, der aber auch völlig überspielt ist von der EM. Hat er jetzt gespielt am Wochenende?
Ja, hat er.
Aber der kam rein, oder?
Ich meine, der hat von
Nee.
Beginn an gespielt, ja.
Ja.
Ja, von Beginn, genau.
Aber dem musst du halt auch mal eine Pause geben. Da hast du Haidara, Kampl, den hast du noch, Forsberg, Adams. Und die haben jetzt noch einen von Barcelona geholt, ne? Moriba oder so. Oder Moriba.
Genau.
Aber auch Nkunku ist noch nicht auf dem Level wie im letzten Jahr. Irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Und vielleicht war Sabitzer doch wichtiger. Naja, was heißt, als man denkt, sie wollten ihn ja nicht abgeben unbedingt. Aber ich glaube, der fehlt da extrem.
Naja, Kapitän verkraftet man nicht einfach so, wenn der weggeht. Das hat ja auch mit Standing in der Mannschaft und Hierarchie und so weiter zu tun und natürlich dann auch noch das Fußballerische, in dem er halt auch überragend war.
Ja, also ich finde, man kann das Ganze auch ein bisschen runterbrechen, wenn der, das wäre auch später, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, mal schauen, wenn der erste der Bundesliga mal eben drei der wichtigsten Säulen des Bundesliga zweiten wegkauft, dann stimmt irgendwas nicht. Ne, also wenn Nagelsmann und Upamecano und Sabitzer plötzlich alle den Verein wechseln zum Ersten, dann ist es einerseits natürlich wieder die bösen Bayern, die alles wegkaufen, die aber auch natürlich wieder aus ihrer Sicht alles richtig machen. Andererseits kann da auch irgendwas nicht stimmen, dass also sowohl bei Leipzig nicht stimmen, dass man die drei einfach verkauft, wobei es natürlich auch, die natürlich auch vertraglich ein bisschen gebunden sind, aber dass das so ein großer Sprung ist, dass die Spieler sagen, ich möchte da auf jeden Fall wechseln, ja, da stimmt halt grundsätzlich was nicht und natürlich wird der Gegner dann natürlich wieder geschwächt und die Bayern wieder ein bisschen besser. Das ist ja, das ewige Dilemma des FC Bayern München um den FC Bayern München rum.
Ja, das Dilemma der Bundesliga, würde ich sagen.
Genau, wahrscheinlich eher der Bundesliga. Ich würde jetzt auch, bevor wir uns alle in so einen Bayern-Blues reinquatschen, würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter und machen mit dem nächsten Blues weiter. Nämlich müssen wir natürlich unserer Pflicht nachkommen und über die Hertha aus Berlin sprechen. Die, und ich habe lange überlegt, wie ich das sage, und ich mache es so, ihre Pflichtaufgabe mit einem 3-1-Sieg auswärts beim VfL Bochum macht, indem sie alles richtig machen, nämlich auf Konter setzen und die Bochumer ausspielen und ganz clever 3-1 gewinnen.
Ich möchte über das Spiel nicht also, so gerne sprechen. Ich habe Serdar bei Kickbase und ich war im Minus und habe keine Punkte bekommen. Der hat 2 Tore geschossen. Also ich bin schlecht drauf.
Also ich habe es nicht gesehen. Ich war gestern den ganzen Tag verhindert. Aber ein Freund hat mir geschrieben, nach, weiß ich nicht, 20 Minuten, dass es wohl katastrophal wieder aussah und dass Bochum arg überlegen war. Aber natürlich, die Schalker Schule setzt sich durch. Also zweimal Serdar, scheinbar überragend. ich kann es dir auch nicht, erklären. Es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für die Hertha, um überhaupt wieder Anschluss zu haben, weil ich habe schon gesehen, dass sie verlieren. Und dann kommt Greuther Fürth und dann kommt auch schon Leipzig, ich glaube Freiburg und Frankfurt. Das Spiel war eminent wichtig. Eminent wichtig, um überhaupt da nicht gleich wieder so weit unten zu stehen, dass du wieder hinterherrennen musst. Ich meine, es ist ja auch noch früh in der Saison. 3 Punkte, Leipzig hat auch erst 3, von daher ist noch alles gut. Aber ich hatte schon wieder arge Bedenken. Und wenn ich mir immer die Aufstellung ansehe, jetzt habe ich sie natürlich gerade nicht. Ich wollte gerade nochmal nachschauen. Ich habe mich schon ein wenig gewundert. Und zwar, na gut, nun ist die Frage, wie heißt der Neue von Ajax? Ecklenkamp.
Ja, so.
Dass der nicht von Beginn an gespielt hat und Maulida, aber gut, nun gibt es auch eine gewisse Eingewöhnungsphase. Belfodil, ja, Richter, Serda, Darida, den ich immer spielen lassen würde. Ich habe auch gestaunt, dass sie mit Dreierkette spielen. Ich habe gedacht, sie spielen mit Vierer. Dem war nicht so. Und dann wieder Jastrzemski mit drin. Ja, es ist, also man fragt sich manchmal, wo die 370 Millionen geblieben sind. Aber das hatten wir in der letzten verschollenen Folge schon.
Das stimmt. Da hatten wir den ganzen Thema einen ausführlichen Block gewidmet tatsächlich.
Gewidmet, genau. Nun kommen wir auch der Großteil aus Berlin. Hängt mir schon ein bisschen auch als Schalke am Herzen, auch wenn es... ich bin froh, dass sie gewonnen haben. So will ich es mal festhalten. Ich habe das Spiel leider auch nicht gesehen.
Ja, ich könnte vielleicht nochmal, ich habe es ja jetzt auch sehr bewusst auch etwas positiv auch ausgedrückt, wie die Hertha da gespielt hat. Ich glaube, wenn die Hertha-Fans da ehrlich sind, dann sagen sie, da kann man natürlich sagen, das haben sie clever gemacht und sie haben es auch nicht komplett unverdient, würde ich gar nicht sagen. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber dieses Spiel ist so ein klassisches Spiel, was man eigentlich entweder 1-1 unentschieden ausgeht oder was die Bochumer eigentlich gewinnen. Denn Bochum hat viel mehr fürs Spiel investiert, hat viel besseren Fußball gespielt. Und man hat natürlich gesehen, dass bei der Hertha nicht alles stimmt im Moment und dass sie auch erstmal auf Sicherheit bedacht waren. Das haben sie gut gemacht. Aber da war tatsächlich auch sehr viel Glück dabei, dass, dass man sich auch erarbeiten muss. Aber ich mache das heute sehr positiv für Hertha, das fällt euch auf, ne? Dass man sich natürlich auch erarbeiten muss, aber sie haben das tatsächlich auch eher glücklich über die Runden gebracht und die 3 Punkte sind sehr, sehr wichtig und sind jetzt auch ein richtiges Zeichen, denn jetzt wird es, wie du schon gesagt hast, Philipp, nicht gerade leichter. Jetzt kommen so ein paar Pflichtaufgaben, die die abarbeiten müssen, damit die da nicht ganz unten reinrutschen und da nicht komplett weg ist. War wichtig, war vielleicht auch glücklich, aber manchmal braucht man sowas und vielleicht ist es auch der richtige Schritt dann jetzt mit ja einer komplett neuen Offensive, finde ich. Vielleicht doch nochmal auch ein bisschen was Offensiveres und ein bisschen mehr Richtung Fußballspielen auch zu gehen. Ja. Mehr würde ich, glaube ich, auch zu Hertha kann ich sagen. War glücklich, war schön, freut uns alle, dass Hertha gewonnen hat, damit die ein bisschen weiter oben angreifen können. Natürlich schade für Bochum, den ich es natürlich auch gerne gegönnt hätte. Dann würde ich sagen, lassen wir die Bundesliga erstmal hinter uns und jetzt wollen wir uns doch nochmal höherklassigen Fußball widmen und keine Angst, wir gehen jetzt nicht nochmal in die zweite Liga und besprechen nochmal wie der HSV es in letzter Sekunde gegen SV Sandhausen geschafft hat, doch nicht sich zu blamieren, sondern wir sprechen über die Champions League. Denn auch die Champions League geht weiter und geht wieder los. Und da gab es jetzt noch keine Ergebnisse, logischerweise. Aber es gab schon mal die Auslosung. Und die können wir vielleicht noch mal ganz kurz, zumindest für die deutschen Mannschaften, durchgehen. Gehen wir doch einfach mal der Reihe nach durch. Die erste Gruppe ist Gruppe A. Und da hat es Leipzig wohl klassischerweise, sagt man, knüppeldick erwischt. Nämlich mit dem Club aus Brügge, dem Manchester City und Paris Saint-Germain. Dementsprechend ist Leipzig mit viel Erfolg für die Europa League qualifiziert, würde ich sagen. Was meint ihr?
Ja, ich denke auch, Platz 3 ist das realistische Ziel, das ausgegeben werden kann. Klar kann man mit ein bisschen Glück und komischen Ergebnissen vielleicht mit, ja, doch nicht nur ein bisschen Glück, mit viel Glück auch auf Platz 2 irgendwie erreichen, aber das sollte mehr Wunschdenken sein. Klassischerweise ist da Platz 3 gegen Brügge, das sollte man schaffen, sich durchzusetzen. Dann haben wir vielleicht mal einen Club, der dann in der Euroleague auch ein bisschen weiterkommen kann, mal und dass wir da mal wieder auch was reißen. Da bekleckern wir uns ja auch nicht mit Ruhm, aber ja. Wie du sagtest, heftige Gruppe für Leipzig und gegen die zwei Schwergewichte, die ja auch seit Jahren das Ziel Champions League ausgeben und es noch nicht geschafft haben, die werden schon alles geben, sich nicht in der Gruppenphase schon zu verabschieden. Von daher tut es mir leid für die Leipziger, aber das wird wohl nichts.
Ja, kann ich 1:1 so übernehmen. Obwohl, hat Paris eine Verstärkung geholt in diesem Jahr?
Und die haben das Team wohl ganz gut zusammengehalten, habe ich gelesen.
Ja, also sind eingespielt. Ja, sehe ich genauso wie Patrick. Dazu, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr so viel sagen.
Nee, ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Meinungen zu. Gehen wir gleich weiter in die nächste Gruppe, Gruppe C. Gruppe B lassen wir aufgrund mangelnder deutscher Beteiligung aus. Gruppe C ist Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund, Beşiktaş Istanbul und Sporting Lissabon. Lissabon, keine Sprachfehler. Sporting Lissabon. Ja, klar, würde ich sagen, erste Einschätzung, Dortmund muss die Gruppe gewinnen. Muss die wirklich gewinnen. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall werden sie Zweiter. Alles andere wäre dann schon wieder ja, ein bisschen ärgerlich für Dortmund, oder?
Definitiv. Also sie müssen gewinnen oder Zweiter werden, mit irgendwelchem Pech, aber mit dem Kader und der Vorgeschichte, ich meine, Dortmund spielt jetzt das wievielte Jahr hintereinander Champions League, muss eigentlich ein Gruppensieg werden. Und dann muss man auch mal zeigen, dass man da souverän anführt. Wir sind dann nun immer auch in den späteren Runden für eine Überraschung gut. Beşiktaş, ja, gut. Sporting, der schärfste Konkurrent wird Ajax sein. Aber müssten sie gewinnen.
Definitiv keine Ausreden. Dortmund muss Gruppensieger werden. Punkt aus.
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine klare Meinung. Dann noch ein deutscher Vertreter. Nee, gar nicht wahr. Zwei deutsche Vertreter haben wir noch, ne? Ja, genau. Ein deutscher Vertreter und zwar in der Gruppe E sind die Bayern noch. Und zwar gegen den FC Barcelona, Dynamo Kiew und Benfica Lissabon. Lissabon-Wochen für die deutschen Mannschaften. Auch hier finde ich eigentlich Bayern, ja doch, Bayern die stärkste Mannschaft. Vielleicht die Spiele gegen Barcelona nochmal spannend, aber ich glaube, da ist im Kopf Barcelona einfach stärker, als sie es dann letztendlich auch wirklich auf dem Platz sind. Ja, Bayern ganz klar Nummer 1, dann Barcelona und dann mal gucken, was Lissabon und Kiew so an Punkten holen.
Klar würde ich jetzt zum Beispiel denken, wenn Dortmund in der Gruppe wäre, würde ich sagen, das könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Barca und Dortmund werden. Aber wahrscheinlich ist selbst dafür, dann, wie du es gerade so gesagt hast, der Kopf noch mit Barca zu positiv verknüpft, weil die Mannschaft eigentlich ja schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, in Schutt und Asche liegt, aber da ist eine ganze Menge Qualität verloren gegangen. Und deswegen denke ich auch, die Bayern sollten diese Gruppe eigentlich locker gewinnen, auch wenn das irgendwie krass klingt und irgendwie schwierig über die Lippen geht, wenn FC Barcelona mit in der Gruppe drin ist. Aber die haben andere Probleme. Ich denke mal, die werden trotzdem noch genug Qualität haben, Zweiter zu werden in dieser Gruppe. Aber ich glaube, Barcelona muss eher aufpassen, nicht rauszurutschen, als dass sie irgendwie den Gruppensieg angehen können.
Ja, die Einschätzung teile ich. Bayern wird Erster und Barcelona muss vielleicht sogar aufpassen. Benfica hat auch keine schlechte Mannschaft. Ich sag mal trotzdem, dass sie Zweiter werden, Barcelona, aber mit Benfica ist auch definitiv zu rechnen. Die werden es denen nicht einfach machen. Zu viel Qualität verloren gegangen und ja gut, über Bayern. Über Bayern müssen wir nicht reden. Ich sage, die werden ganz souverän Erster.
Ja, will ich auch so sehen. Und der letzte deutsche Vertreter, der, und das kann man in so einem Nebensatz auch nochmal sagen, sich das ja letztes Jahr sehr verdient hat und dieses Jahr auch da weitermacht, wo sie aufgehört haben, nämlich der VfL Wolfsburg in der Gruppe G gegen den OSC Lille, heißt das eigentlich Rasenballsport oder ist das dann wirklich Red Bull Salzburg? Ich glaube, es heißt leider Red Bull Salzburg.
Gegen Red Bull Salzburg. Red Bull tatsächlich, ja.
Und den FC Sevilla. Ich glaube, fast da würde ich. Es ist eine schwierige Gruppe, finde ich tatsächlich. Also, ich finde ja, Lille ist auch immer so eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren in Frankreich auch einen guten Namen gemacht hat. Die haben jetzt natürlich einige namhafte Abgänge, unter anderem den, wie heißt der zu Real gegangen ist? Der kommt doch nicht auch von Lille, ne?
Camavinga?
Ja, kam der von Lille? Kann sein, ne? Ach, die französische Liga und ich, eine Liebe, die mit leider gestorben ist. Aber die sind auf jeden Fall ganz gut auf und ich glaube auch Sevilla ist wie immer im Europacup, spanische Mannschaften sind immer gefährlich. Oder Sevilla probiert wieder alles, um in der Europa League zu landen, um die dann wieder zu gewinnen. Dann müssen sie natürlich Dritter werden. Dann ist für Wolfsburg ein bisschen was dran. Ansonsten spannende Gruppe. Also Wolfsburg nicht klar Favorit, aber auch nicht ganz ohne Chance. Ist alles drin, finde ich.
Ich glaube auch. Ich sag jetzt mal, Wolfsburg wird Zweiter. Salzburg sollten sie jetzt mal packen, obwohl die auch immer Talente haben. Sevilla, das hast du gerade schon sehr schön angerissen. Und Lille muss man auch mal sehen, jetzt nach den ganzen Erfolgen. Vielleicht ist da auch so ein kleiner Dämpfer mit drin, aber die haben nach wie vor ein gutes Team, vor allen Dingen immer eine super Abwehr. Bin ich gespannt. Ich hoffe, dass Wolfsburg Zweiter wird. Oder sie kacken richtig ab und werden Letzter. Eins von beiden wird passieren.
Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dann die Champions League-Hymne angeht in Wolfsburg und das Stadion mit 12.500 nicht mal halb gefüllt ist. Das wird wieder ein Traum. Aber aus Berlin ist es ja auch nicht so weit. Könnten wir mal wieder Champions League gucken. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber wie ihr schon gesagt habt, ist irgendwie...
Ja, das Stadion ist auch ein schönes, ist auch schon ein schönes Einkaufszentrum. Da kannst du so ein paar schöne Sachen kaufen. Das ist auf der anderen Seite vom Bahnhof. Kannst du mal vorbeigehen. Ist genauso schön.
Aber ich muss sagen, ich war vor, Gott, jetzt, ich sag jetzt mal vor 5 Jahren, ich glaube, es ist sogar länger her, war ich dort mal in dem Stadion und die Atmosphäre ist schon cool. Ich war da gegen Dortmund, da hat Olic, glaube ich, das entscheidende Tor geschossen. Wenn es voll ist, hat das schon eine gewisse Stimmung. Auch, ja ich weiß jetzt schon, was kommt mit den Wolfsburg-Fans. Ich weiß. Aber der Abend war wirklich geil. Das hat Spaß gemacht. Und ich wurde noch nie so gefilzt wie in diesem Stadion. Ich musste sogar meine Zigarettenschachtel öffnen, ob nicht noch ein Joint irgendwo versteckt ist. Also ich glaube, Viertelstunde war die Kontrolle am Stadion. Das habe ich auch so noch nicht erlebt wie in Wolfsburg. Aber es war trotzdem schön und obwohl wir im Oberring saßen, waren wir relativ nah dran. Domi würde mich jetzt wieder aufziehen mit dem Valencia-Feeling. Ja, ich bin gespannt, was er sagt nächstes Mal.
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das Wolfsburg-Stadion Oberring hat.
Hat es.
Hat es wirklich, da habe ich auch schon gesessen. Und Philipp hat recht, man sitzt tatsächlich, ich saß, glaube ich, 3 Reihen unterm Dach und war halt näher dran als erste Reihe Olympiastadion in Berlin. Aber ja, anderes Thema, zurück zur Champions League-Gruppe. Ja, super ausgeglichen, super spannend. Aber ich glaube, Wolfsburg hat ganz gute Chancen. Ich tippe sie mal als Gruppensieger sogar. Die gehen da durch. Die schaffen das. Der Vaut macht das Ding klar.
Oh.
Das ist eine spannende These. Dann schließen wir das Kapitel Champions League. Wenn jetzt nicht noch jemand was dazu sagen möchte, würde ich die Champions League zumachen. Jetzt mussten wir noch mal einmal sagen, Schwab hat Bremen gewonnen.
Bremen hat am Wochenende natürlich gewonnen. Ja, Ingolstadt 3-0 weggebämst.
Natürlich, dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch an uns alle drei für 3 Punkte in der besten zweiten Liga aller Zeiten. Muss man bei jeder Gelegenheit erwähnen, denn es werden nicht mehr viele folgen. Gewöhnt euch dran.
Wir sind schon Dritter, also Relegation, willkommen.
Ja.
Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge. Hashtag die imaginäre Folge. ja, mir macht es wieder richtig Spaß, die Spiele zu gucken. Auch wenn ich jetzt gegen Paderborn nicht gesehen habe, aber auch davor die Woche gegen Düsseldorf. Macht Spaß.
Ja, ihr seid noch nicht lang genug in der zweiten Liga. Wartet mal ab. So, dann würde ich vorschlagen, machen wir mal weiter mit unserem Wikipedia-Quiz. Und ich habe vorhin im Vorgespräch hat Schwab schon erzählt, dass er 2 Spieler rausgesucht hat. Ich bin gespannt. Vielleicht können wir das lösen. Letztes Mal war ja ganz gut, aber ich bin gespannt, ob wir es diesmal auch schaffen.
Ja, dann übernehme ich den Spaß hier mal kurz und bin gespannt, ob ihr meine zwei Spieler erkennt. Und wir fangen an mit einem jungen Mann, der am Anfang seiner Karriere von 2003 bis 2007 bei den Bayern München Amateuren gespielt hat und dann aber ab 2005 bis 2011 auch bei den Profis zum Einsatz gekommen ist, in 92 Spielen und immerhin 5 Tore geschossen hat. Zwischendrin war noch eine Leihe an den Club dabei. 2010 ging es nach Nürnberg für 17 Spieler, also ich vermute mal eine Halbserie und ein Törchen. Danach ist er nach Berlin gekommen. 2011 bis 2012 eine Saison für die Hertha gespielt. Und danach ging es...
Ich möchte lösen. Das ja, kann bitte. Nur einer sein. Das ist ein Torwart. Rensing.
Das ist vollkommen falsch. Rensing, wann war denn der in Berlin? Oh Mann.
Hä? Der war doch in Berlin.
Das war Kraft. Nicht? Das war Kraft. Und der war vor allem auch nicht nur eine Saison da.
Aber war der nicht auch in Nürnberg?
Ach, und ich habe gerade gesagt, dass er in 92 Spielen 5 Tore geschossen hat. Hörst du mir überhaupt zu?
Ich sag ja Rensing. Also ich bin der Beste in dieser Kategorie. Mann, die letzte Folge, wo ich auf Takahara getippt war, was völlig falsch war.
Mann. Das war wirklich komplett falsch. Ja.
Also hat Rensing keine 5 Tore geschossen. Na gut.
Nein. Es gibt auch noch eine letzte Station von 12 bis 14. Ist nochmal FC Augsburg für, aber auch nur 13 Spiele.
Ey, Mann, ich hab den Fehler gemacht. Ich habe an Ekichi gedacht, aber das kann nicht sein, weil der nicht bei Hertha war. Jetzt komme ich von Ekichi nicht mehr weg.
Der war auch nicht so lange bei den Bayern, denn überhaupt, ne? Also 2005 bis 2000, die Bayernzeit ist schon die prägendste, von da kennt ihr ihn
noch. Ach, boah. Bayernzeit ist die prägendste. Oh, und alle, die uns jetzt zuhören, denken, was sind das für Idioten? Der eine sagt Rensing, der andere sagt Ekichi.
5 war er bei den Bayern.
Gott, wer hat das Spiel?
92 Spiele. 5 bis 11. 2005 bis 2011.
Der Punkt, den wir haben, das ist doch härter. Der muss doch irgendwie... Wann war das nochmal? 2000?
11 und, also Saison 2011, 2012.
Aber jetzt mal ehrlich, bin ich dumm? Rensing war doch auch mal bei der Hertha, oder vertue ich mich? Aber bei der Hertha war der, oder?
Rensing? Nein, ich glaube nicht. Kraft war bei der Hertha.
Boah. Nee, ich befürchte fast, dass wir uns gleich alle in den Kopf schlagen. Aber ich glaube, du musst es auflösen.
Dann löse ich mal auf. Er hat sogar ein Spiel für das Team 2006, aber gut, anderes Thema. Es ist Andreas Ottl.
Ah, oh, natürlich.
Mm. Oh. Andreas Ottl.
Andreas Ottl, ja, stimmt.
Der blonde Engel.
Ah, auf den hätte man kommen können. Der war ja eigentlich, der gehört ja zum Inventar eigentlich auch von Bayern schon.
Richtig, richtig. Die nicht ganz so fetten Jahre da mitgemacht. Ah, das war so ein cleansy Jüngling, würde ich sagen.
Also ich bin immer noch bei den 5 Toren und hörst du mir zu? Scheinbar
nicht.
Aha. Oh Gott.
Sehr gut. Okay, dann hoffe ich mal, dass der zweite euch etwas besser bekommt hier. 2007 bei Grêmio Porto Alegre gespielt. 36 Spiele, 7 Tore. Also Lipp, wahrscheinlich kein Torwart. Und dann 2007 ging es nach Deutschland, bis 2010 ging es zur TSG nach Hoffenheim. 80 Spiele, 18 Tore. Wahnsinn.
Dann ging es dann zufälligerweise nach Liverpool.
Zufällig nicht, nein.
Schade.
Das ist auch ein paar Jahre später, der gute Herr Firmino. Nein, dann ging es nach Russland, zu Rubin Kazan.
Dann ist es, hier weiß der, ja, scheiße, jetzt habe ich Roberto Carlos im Kopf.
Nein.
Es ist ähnlich.
Gott. Der hatte auch ein paar richtig geile Spiele.
Boah, bin ich dumm. Jetzt. Nein, ich muss zuerst drauf kommen. Ich wusste.
Gustavo.
Nein, kein Luis Gustavo, der ist zu Bayern gegangen und nicht nach Rubin Kazan. Nein,
es ist so ein kleiner Wuschelkopf.
Kleiner Wuschelkopf?
Der hat wirklich also, Wuschelhaar. War der nicht, ist er nicht danach auch nochmal bei, ganz kurz bei Schalke gelandet?
Nee.
Nee, das wüsste ich nicht.
Scheiße, fast nochmal nach Köln gekommen, aber das hat sich zerschlagen.
Ich sag Rensing.
Luis Gustavo. Ich sag mal so, Hoffenheim, erste Saison, die drei Offensiven.
Ja, ja, der gehörte dazu. Carlos Roberto? Nee.
Der erste Name ist schon mal richtig. Carlos Roberto. Das ist Roberto Carlos.
Das war einfach umgedreht.
Und Carlos Alberto ist es auch nicht. Der war mal in Bremen, aber auch dunkles Kapitel. Aber Carlos ist richtig. Mein Kinder ist, ey.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit Luis Gustavo mein Pulver verschossen.
Und Rensing.
Ja.
Ach nee, ich komme nicht auf den Nachnamen.
Es ist Carlos Eduardo.
Ach Mann. Ja,
die kleine Zaubermaus.
Ja.
Also ich glaube, wir sollten das Quiz nur noch machen, wenn Domi und Henne dabei sind. Einer von beiden muss dabei sein.
Ah, Jungs. Ja. Dachte ich, hätte ich euch hier was Gutes getan. Mann. Naja, nächstes Mal wird es wieder besser. Dann kann einer von euch die raussuchen. Die Spieler.
Oh Mann.
Ja, gut. Dann würde ich fast sagen, wir sind jetzt schon, genau, wir sind jetzt schon bei einer Stunde auf dem Tacho. Würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute und hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die Tonleitung steht. Macht's gut.
Ja. Schönen Abend. Tschüss.
Haut rein, nur der SVW.